Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte mal ganz vorsichtig sagen, die Gefahr besteht, dass wir öfters mal hier auftauchen. Mein Thema heute Morgen heißt, ich bin entschieden. Das ist also mein Hintergrund von meiner PowerPoint. Der Vogel daneben her ist nicht irgendeine Taube, die mir so gefallen hat, sondern das ist mein persönliches Zeichen an den Herrn. Herr, wirke, wie du willst. Weil was nützen die schönsten Worte, wenn der Geist Gottes nicht dahinter ist? Weißt du, und ich sehne mich danach. Mir ist egal, ob du weißt, wer gepredigt hat heute Morgen. Aber wenn du heute Morgen sagen kannst, ich bin Gott begegnet, dann ist das, was für mich zählt. Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diesen Lobpreis haben durften, Herr. Ich danke dir, dass wir heute Morgen in deiner Gegenwart versammelt sind. Nimm du bitte das Wort heute Morgen, rede du zu jedem Einzelnen, begegne du bitte jedem Einzelnen. Herr, ich brauche eine Berührung von dir. Ich danke dir, dass du es tun willst. Im Namen Jesu. Amen. Bevor ich auf die eigentliche Predigt komme, möchte ich noch ein Wort weitergeben, das mir so auf dem Herzen liegt, das im Rahmen dieser Predigt doch wirklich wichtig ist. Und zwar, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ich möchte da nur kurz drauf eingehen. Wenn der Geist Gottes in unserem Herzen wirkt, dann denken wir, jetzt müssen wir Gott gehorsam sein und stehen in der Gefahr, gesetzmäßig zu werden. Wenn du Gott nicht so und so anbetest, meinst du es nicht aufrichtig. Wenn du nicht so und so Gott nachfolgst, meinst du es nicht aufrichtig. Aber ihr Lieben, wir leben in der Freiheit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der dich und mich führt und uns in seinen Gehorsam hineinführt. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir in besonderer Weise vom Geist Gottes berührt werden, bewegt werden oder wie auch immer, dann kommt irgendwann der Moment, du musst eigentlich heiliger leben. Und wie drückt sich das dann aus? Bei uns war es so, wir haben uns bekehrt, ich komme dann nachher nur ganz kurz noch darauf zu sprechen. Und dann hat es geheißen, du musst morgens deine stille Zeit haben, musst Bibel lesen, deine Gebetsanliegen haben und dann kannst du zur Arbeit gehen. Und dann bin ich morgens viel früher aufgestanden, habe mit dem Schlaf zu kämpfen gehabt, hatte gebetet, hinterher wusste ich gar nicht mehr, was ich gebetet hatte. Aber ich war gehorsam gewesen und trotzdem, irgendwie war Gott nicht da gewesen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sage nichts dagegen, wenn jemand früh aufsteht. Ich bewundere die Leute, die morgens früh aufstehen und sich hinsetzen und beten und dabei nicht einschlafen. Aber mir persönlich ist es lieber, eine Stunde länger zu schlafen, dann frisch aufzustehen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich und nicht mit den Schlafdrüsen kämpfen zu müssen, um wach zu bleiben. Was meine ich damit? An deiner Kleidung kann man nicht erkennen, ob du wirklich heilig bist oder lebst oder nicht. Auch wenn ich so einen schönen Anzug habe, heute ausnahmsweise mal ohne Krawatte. Aber es kommt aufs Herz drauf an. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und in meinem Leben, und heute will ich mal anhand meines Lebens ein bisschen aufzeigen, wie man geführt werden kann. Und vielleicht kann es sein, dass der eine oder andere an manche Sachen erinnert wird, die er vielleicht auch erledigen sollte, einfach um aufzuzeigen, Gott führt jeden Einzelnen so, wie er es will. Aber für uns ist es wichtig, dass wir auf das Wirken Gottes eingehen, daraus aber kein Gesetz machen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Nun, ich nehme an, ihr habt schon alle erraten, ich habe mich einmal bekehrt. Das war am 5. Januar 1975, 12 Uhr mittags. Woher weiß ich das? Bei uns in der Gemeinde war hinten eine Uhr. Ich war ganz vorne gekniet und habe mein Leben übergeben, Jesus übergeben und habe gesagt, Amen, Kopf gehoben und habe die Uhr gesehen. Es war genau 12 Uhr. Ich hatte nichts Besonderes gespürt, aber ich wusste, Jesus lebt und ich bin frei. Dann bin ich raus auf den Hof gegangen. Vielleicht zeige ich euch irgendwann mal die Bilder von unserer Gemeinde. Die gibt es heute noch. Und ich hatte den Eindruck, irgendjemand hat in der Zwischenzeit die Bäume frisch gestrichen und die Hauswand frisch gestrichen. Alles sah so farbenprächtig, so neu aus. Dabei war alles genauso wie vorher, bloß mein Herz hatte sich verändert. Und das ist ja oftmals so, wenn man sich bekehrt, dass man dann fröhlich ist. Und nach 2 oder 3 Wochen habe ich gedacht, okay, ich muss zum Arbeitsamt gehen, Arbeit brauche ich ja. Da gab es jetzt einen Menschen auf dem Arbeitsamt, den kannte ich noch von früher, dass wir uns nicht geschlagen haben, war auch alles, er konnte mich nicht leiden, ich konnte ihn nicht leiden. Und ich bin zum Arbeitsamt gegangen, heute heißt das, glaube ich, Jobcenter, und gehe bei dem Herrn da rein und da sagte, was willst du hier? Halt, langsam. In Johannes 8,36 steht, wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei. Und jetzt habe ich ein schönes Bild von mir. Das bin ich gewesen, damals. Allerdings, die Haare waren ein bisschen länger. Die Brille habe ich nicht mehr aufgehabt, durch Schlägereien und so habe ich kaputte Brille gehabt. Das Gesicht war damals noch ein bisschen verschoben, weil ich irgendwie einen gefährlichen Lebenswandel gehabt habe, überall wo ich hinkam. Naja, okay. Und so bin ich zum Herrn gekommen damals. Ist schon der Hammer, gell? Und Gott veränderte mein Herz. So kannte mich dieser Mensch von der Arbeit. Und ich bin dahin und da sagt er, was willst du hier? Sag ich zu ihm, du, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Ich bin frei geworden, ich möchte eine Arbeit haben. Da sagt er, von mir kriegst du keine Arbeit. Geh zurück an die Neckarwiese, wo du herkommst, du gehörst am nächsten Baum aufgehängt. Ich bin wieder gegangen, am nächsten Tag bin ich wieder gekommen, zur selben Person. Selbe gehört. Das ging so ungefähr 3,5 Wochen. Also nur für die, die denken, es geht alles einwandfrei, aber Gott hatte mein Herz berührt. Früher, beim ersten Mal hätte ich schon gesungen, die Arbeit lebe hoch, so hoch, dass ich nicht mehr drankomme. Aber als ich mich bekehrt habe, wollte ich arbeiten. Und nach 3,5 Wochen war ich wieder da drin. Draußen kam ein Herr vorbei, die Tür war offen, guckte da rein, hörte ein bisschen und unterhielt sich mit einem vom Arbeitsamt und sagte, was ist mit dem? Und der erzählte mir, der kommt seit 3,5 Wochen und will eine Arbeit, aber kriegt von dem nicht. Der Herr hat auf mich gewartet und als ich rausgegangen bin, sagte er, suchen Sie Arbeit? Sag ich, ja. Sagte, ich bin der Herr so und so von einem Samenzucht- und Samenveredelungsbetrieb. Wir suchen jemanden. Würden Sie kommen? Sag ich, natürlich. Und dann habe ich 3/4 Jahr, 1 Jahr in Samenzucht, Samenveredelung gearbeitet. Ihr Lieben, ich hatte den Eindruck, als Kind Gottes kann dir nichts passieren. Im Sommer, wir hatten ja so Felder, Gartenhaus, ich habe ja damals draußen gearbeitet und neben dem Gartenhäuschen war so ein Bienenstock, damit die Pflanzen, die wir anbauen, auch, wie sagt man da, beblüht, nicht beblüht, danke, befruchtet werden und so. Und ich arbeitete im Sommer mit freiem Oberkörper und dann sah ich unter dem Bienenstock so einen riesen Haufen von Bienen, die da rumschwirrten, so anderthalb, zwei Meter von mir entfernt. Und ich hackte da Unkraut und ich dachte, no, das sind noch ein bisschen viele Bienen. Aber die machen mir ja nichts. Ich gehöre ja Jesus. Und dann bin ich zu der Gärtnermeisterin gegangen und habe gesagt, schauen Sie sich das mal an. Da ist so viele Bienen unter dem Bienenstock. Und dann zieht sie sich ihren super Anzug an. Ich mit freiem Oberkörper nebenher marschiert. Dann geht sie dahin, ich stelle mich daneben. Und dann nehme ich meine Hacke und fange an zu hacken. Dann dreht sie sich um, so einen Meter entfernt von mir. Was machen Sie denn hier? Sie können doch so nicht rumlaufen. Sag ich, wieso? Die machen mir doch nichts. Mensch, verschwinden Sie, Sie sind in Lebensgefahr. Und dann bin ich natürlich gegangen. Ich war überzeugt, die Bienen machen mir nichts. Wenn eine Biene auf meinen Arm geflogen ist, habe ich sie gestreichelt. Heute wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber weißt du, das sind einfach Dinge, wenn du in die Freiheit Gottes kommst, plötzlich frei bist, siehst du die Natur ganz anders. Dann ist die Natur nicht mehr hässlich. Selbst der Winter, der Frost, der dir so viel ausgemacht hat, wo du dann Alkohol hinter die Binde gekippt hast, damit du im Schlafsack draußen schlafen kannst und morgens, wenn du ihn aufgemacht hast, erstmal Schnee wegmachen, damit du überhaupt rauskommst, den du damals so gehasst hast, selbst der war wunderbar. Warum? Weil Gott die Herzen verändert. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sehen, jeder nimmt die Welt als wiedergeborener Christ anders wahr. Eines Tages, das war im Sommer, habe ich bei dieser Gärtnerei gearbeitet und dann sah ich hatte Feierabend, sah ich total finstere Wolken, so richtig dicke und es kam so richtig dicke Tropfen runter. Ich wusste, da kommt jetzt jeden Moment ein Wolkenbruch. Ich musste mit dem Fahrrad 20 Minuten nach Hause fahren. Ich hatte nur kurze Hose und so Unterhemd oder Short, ne, Unterhemd war das damals. Und dann habe ich da hochgeguckt und habe gesagt, im Namen Jesu bleibst du oben, bis ich zu Hause bin. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, gemütlich heim, wirklich gemütlich heimgefahren. Im Spiegel habe ich die Wolke gesehen, wie sie mich verfolgt. Ich bin in die Gemeinde rein, habe dieses Tor, die haben so große Einfahrtor, aufgemacht, habe mein Fahrrad reingestellt, bin rein, habe die Tür zugemacht und in dem Moment gibt es da draußen einen Wolkenbruch. Aber was für einer. Weißt du, mich hat mal einer gesagt, gefragt, was für einen Sinn hat das gehabt? Sag ich, du, ich weiß es nicht, aber ich wusste, ich habe einen mächtigen Gott, der selbst auf meine Dinge eingeht. Du, wir müssen viel mehr damit rechnen, dass Gott auf unsere Herzenswünsche eingeht. Wir haben einen lebendigen Gott. Was machen die Eltern für ihre Kinder? Und ich will dir was sagen. Gott ist ein viel, viel vollkommener Vater wie irgendein liebender Vater. Er übersieht aber auch nicht, wenn wir ungehorsam sind. Bloß der steht nicht mit dem Stock daneben, sondern er macht das viel lieber. Ich habe es früher anders gemacht. Ich kenne ja keinen Vater. Ja, das ist vielleicht später mal irgendwann. Ich habe nie einen Vater kennengelernt. Ich war ja 15 Jahre in verschiedenen Kinderheimen. Ich wusste nicht, was zu Hause bedeutet. Meine Mutter war in der Psychiatrie, dann ist sie mal kurz entlassen worden, durfte ich in den Ferienheim. Sie hat versucht, uns wirklich Liebe zu geben, aber es ging einfach nicht. Und ich war jetzt nicht der bravste junge Mann. Aber weißt du, ich hatte einen Gott, der da gehandelt hat. Ist das nicht herrlich? Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der Dinge macht, wo andere sagen, wie kann man nur? Ich kann sagen, du, mein Vater liebt mich. In Römer 12, Vers 1 und 2 steht Folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes aus Leiber darzustellen, euch Moment, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Vollkommene. Ich habe damals gebetet, wir haben früher gesagt, gebetet bis auf den Teufel komm raus. Der ist wirklich abgehauen. Wir haben halbe Nächte durchgebetet, morgens dann zur Arbeit, abends wieder losgebetet. Wir, weißt du, wenn du erlebst, wie oft habe ich versucht, frei zu werden von Rauschgift, frei zu werden von Nikotin. Nichts funktioniert und du betest einmal und du bist frei. Du, da kannst du die Welt aus den Angeln heben. Und dann fängst du wirklich an zu beten. Aber das war wirklich Gebet. Zu mir hat mal einer gesagt, du lass den Stuhl in Ruhe, der kann nichts dafür, wenn du Gott überreden willst, weil ich immer mit den Fäusten auf den Stuhl geklopft habe. Herr, ich möchte, dass du das wirklich tust. So haben wir zu Hause auch gebetet und irgendwann legt der Geist Gottes mir aufs Herz. Ich habe also mit niemandem drüber gesprochen. Sagte zu mir, nimm 50 D-Mark in deine Tasche und geh zu allen Geschäften, wo du als Penner Schnaps und Wein geklaut hast oder Essen geklaut hast. Geh zu der Leitung hin und sag, du willst wieder gut machen. Da habe ich erstmal eine ganze Weile geschluckt. Und dann eines Samstags habe ich 50 D-Mark eingepackt und bin an alte Geschäfte gegangen. An die Kasse, könnte ich bitte Geschäftsführer sprechen? Dann kam der Geschäftsführer, dann habe ich ihm erzählt, ich war früher abhängig. Ich bin durch Jesus frei geworden und er hat mir gesagt, ich soll alles wieder gut machen. Ich weiß aber nicht, wie viel ich bei Ihnen geklaut habe. Ich weiß, dass es vieles war. Ich habe jetzt 50 D-Mark dabei, ich möchte das wieder gut machen. Das war interessant. Eine Frau hat fast angefangen zu weinen. Hat gesagt, bleiben Sie auf dem Weg, das ist gut so, Sie brauchen nichts zu zahlen. Überall, wo ich hinging, die Geschäftsführer haben gesagt, wir bräuchten noch mehr so Leute, die so ein Leben einschlagen wie sie. Am Ende des Tages hatte ich ein leichtes Herz. Ich weiß nicht, wer von euch wandern geht mit so einem schweren Rucksack. Nach einer ganzen Weile, wenn man den absetzt, denkt man, man überschlägt sich so. So habe ich mich gefühlt abends, als ich heimkam. Ich hatte immer noch die 50 D-Mark in der Tasche, aber Gott hat mich gesegnet, weil ich gehorsam gewesen bin. Weißt du, das wird nicht gelehrt. Mir wurde das jetzt auch nicht gelehrt, aber ich fühlte mich so geführt. Nur mal so Überlegung. Könnte es sein, dass in deinem Leben etwas ist, wo du wieder in Ordnung bringen musst? Könntest? Manchmal hindert das einen, um geistlich weiterzugehen. Ich hatte damals keinen Zusammenhang, keine Ahnung. Ich wollte bloß meinem Gott dienen, der so mächtig ist, der kann von mir alles verlangen. Dann kam eine Situation, da habe ich geschluckt. Ich war bei mir zu Hause in der stillen Zeit. Und da sagt der Geist Gottes zu mir, geh zur Polizei und stell dich. Und ich dachte, Herr, ich habe kurz überschlagen, Herr, das können 8 Jahre Gefängnis für mich sein. Schweigen. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, was ich damals alles so gemacht habe. Darum geht es jetzt auch nicht. Ich hatte keine Ruhe und dann ging ich schweren Herzens auf den Weg zur Polizei. Dazu muss ich sagen, als ich noch abhängig war auf der Straße, bin ich irgendwann einmal, ein halbes Jahr vorher, bevor ich mich bekehrt habe, irgendwie betrunken zum Polizeirevier 1 in Heidelberg gekommen und habe gesagt, steckt mich in die Gummizelle, ich bin voll, ich blicke nichts mehr. Und dann haben sie mich in die Gummizelle gesteckt. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, mir hat alles wehgetan. Ich dachte, oh, da musst du irgendwo wieder Schlägerei gehabt haben. Und dann habe ich gegen die Tür geklopft, haben sie mich morgens rausgelassen. Und dann gibt es so einen kleinen Karton, da sind Sachen drin, da fehlt meine Brille. Sage ich, wo ist meine Brille? Und der Polizist, fängst du schon wieder an? Sage ich, Moment, Moment, was ist denn überhaupt los? Sagt er, ja, du bist da runtergekommen. In der Nacht hast du gegen die Zellentür geklopft. Und als ein Kollege von mir aufgemacht hat, hast du den zusammengeschlagen und hast gebrüllt, wo ist meine Brille? Wir mussten zu viert runter dich wieder in die Zelle prügeln. Da wusste ich, warum ich die Schmerzen hatte. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Polizei, komm da rein und wer sitzt hinter dem Tresen? Der Polizist, den ich zusammengeschlagen hatte. Dachte ich, na Herr, habe ich wirklich gehört, soll ich nicht wieder gehen? Und dann bin ich zu ihm hin und sagte, was wollen Sie hier? Sag ich, ja, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus und er hat mir klargemacht, ich soll mich selbst anzeigen. Und wie stellen Sie sich das vor? Sag ich, ich sage Ihnen alles, was ich gemacht habe und Sie gucken nach, ob was kommt. Ja, Moment, Moment, hat Papier geholt, Schreiben hingesetzt und hat gesagt, so jetzt erzählen Sie. Dann habe ich alles erzählt. Und ich sage euch ehrlich, ich habe zwar gewusst, ich habe einen mächtigen Gott, aber mein Herz hat ganz anders ausgesehen, weil ich habe im Hinterkopf die 8 Jahre gehabt. Ob das jetzt wirklich 8 Jahre gewesen wären, weiß ich nicht. Der Feind tut ja manche Dinge auch ein bisschen aufbauschen. Dann hat er eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rumtelefoniert, Amsterdam und was weiß ich wo. Und danach kommt er zu mir und sagt, Herr Buchholz, es tut mir wirklich leid, aber es liegt nichts gegen Sie vor. Da hättest du mal sehen sollen, ich bin mindestens 2 Meter größer geworden auf einmal. Mensch, was habe ich für einen Gott? Ich hatte noch so einen Stapel Traktate hier. Dann habe ich zu ihm gesagt, kann ich dich hier lassen? Sagt er, jeder von Ihrer Art, dem drücke ich ein Traktat in die Hand, damit es so wird wie Sie. Du, ich bin heimgegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass ich nicht getanzt und gehüpft und gesprungen bin, ist alles. Weißt du, wir haben einen Gott, der deinen Gehorsam segnet, auch wenn es schwer fällt. Und mir ist es wirklich schwer gefallen, weil ich war fest überzeugt. 8 Jahre bist du weg. Was machst du im Gefängnis? Frisch bekehrt. Da habe ich gedacht, nur wenn Gott mich da hinsteckt, irgendwie werde ich das überleben. Aber mein Herz war bange. Und dann kommst du raus, frei. Boah, habe ich einen mächtigen Gott. Weißt du, ich möchte bloß etwas zum Nachdenken geben. Kann es sein, dass manchmal in unserem Leben Dinge sind, wo es für uns gut wäre, hinzugehen und zu sagen, du, vergib mir, da war ich falsch. Kann es sein, dass dadurch so manche Beziehungen wieder geheilt werden könnten? Nur mal zum Nachdenken, ich sage nicht das. Ich habe dann auch natürlich erlebt, dass Gott mich auch gesegnet hat. Wir haben immer samstags Straßeneinsatz gemacht. Habe ich letztes Mal, wo ich hier gewesen bin, gesagt, wie unsere Woche ausgesehen hat? Montags Teestube, dienstags Gebetsstunde, mittwochs Bibelstunde in Ludwigshafen, donnerstags Bibelstunde in Heidelberg, freitags Teestube, samstags Vormittag sauber machen, samstag Mittag Gebet, samstag Nachmittag Straßeneinsatz, samstagabends Teestube, sonntags morgens Gottesdienst, sonntags mittags Gottesdienst in Ludwigshafen und sonntags abends Evangelisationsgottesdienst in der Gemeinde. Und dann ging es wieder los. Und wir haben noch dabei gearbeitet. Und es war für uns nicht zu viel. Und dann sind wir mal samstags Straßeneinsätze haben wir gemacht und ich bin die Hauptstraße entlang gegangen, da sind 3 Mädchen mir begegnet und ich habe zu ihnen gesagt, hier, ich habe ein Traktat, wir haben Teestube heute Abend und da sagen die Mädchen, du, wir kommen von einem Mädchenheim, wir haben den ganzen Monat darauf gespart, dass wir in eine Diskothek gehen können, weil wir nur ein Wochenende frei kriegen. Und das ist dieses Wochenende. Glaubst du wirklich, dass wir da in eure Teestube kommen? Wir gehen in die Diskothek. Wir sind in die Tischstube gegangen, wie immer. Mitten am Abend geht die Tür auf und wer kommt rein? Diese drei Mädchen. Und wer bekehrt sich an diesem Abend? Diese drei Mädchen. Weißt du, es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu Jesus zu führen, aber du selbst musst das Deine für dein persönliches Leben tun. Das ist wichtig. So habe ich wirklich in vielen Dingen die Herrlichkeit Gottes erlebt. Ich habe damals dann bei Terosun angefangen, weil die Gärtnerei, da habe ich, was habe ich damals gekriegt? 5,80 Mark die Stunde. Zuerst angefangen mit 5,50 Mark. Und dann hat er gesagt, Sie können alt und grau werden, mehr kriegen Sie in Ihrem Leben nicht. 14 Tage später war ich weg, weil ich wollte mehr verdienen. Und die Kollegen, die haben natürlich gewusst, dass ich Christ bin, weil wenn du das erlebt hast, kannst du nicht schweigen. Das geht einfach nicht. Okay. Und dann war man so bei einer Nachtschicht. Ich war mit einem Kollegen auf so einem Schränkchen gesessen. Vorne war ein Tisch mit 5 Stühlen. Von der Schicht, die Kumpels oder Kollegen waren da gesessen. Er war neben mir gesessen, kurzärmlich. Er hat eine Zigarette geraucht und ab und zu mal kam er mit der Zigarette, mit der Glut gegen meinen Arm. Und sagte, oh, Entschuldigung. Sag ich, ja, ist okay. Beim zweiten Mal, oh, Entschuldigung, ist okay. Beim dritten Mal, oh, Entschuldigung, sage ich noch einmal und es knallt. Und beim vierten Mal hat es geknallt und ich saß alleine auf dem Schränkchen. Und dann dachte ich, Herr, falle ich wieder zurück? Bin ich jetzt wieder Heide? Ich habe die meine geknallt, Herr, das darf ich doch gar nicht. Dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, du entschuldige bitte, vergib mir bitte. Das wollte ich eigentlich so nicht. Früher hätte er froh sein können, dass ich nur das sage. Alle anderen haben gesagt, du hast doch recht gehabt, ich hätte ihm schon vorher eine geknallt. Er sagt, du entschuldige, du hast schon recht gehabt. Ich bin heimgekommen und hatte den Eindruck, ich habe meinen Herrn verleugnet. Weißt du, wenn du aus dem Hintergrund kommst, siehst du plötzlich, laufe ich jetzt wieder Gefahr, dahin zu gehen? Das wollte ich doch gar nicht. Das nächste Mal, wo ich ihn wieder gesehen habe bei der Arbeit, hat er gesagt, du bitte vergib mir. Ich sagte, och, ist doch alles vergessen. Ich habe meinen Frieden gekriegt und irgendwann, eine Woche später oder so, kam er wieder zu mir und sagte, du, kannst du bitte für mich beten? Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Da habe ich gesagt, du, ich muss dir da was erzählen. Wenn ich für dich bete, musst du auch wissen, wer Jesus ist. Sagte, okay, erzähl. Dann habe ich ihm von Jesus erzählen können. Aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, um diese Sache zu überwinden. Ich dachte, geht's wieder los? Und dann bin ich auf dem Römer 7, Vers 20 bis 25 gestoßen. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das ist jetzt nicht ein Freibrief zu sündigen, das ist einfach das, ich komme zu Jesus Christus und bitte ihn um Vergebung, dass er mich reinwäscht, wenn ich einmal falle. Es ist ja nicht so, dass ich das bin, was ich heute bin, weil ich so heilig lebe. Ich bin das, weil Gott mich berufen hat und mich bei sich gehalten hat. Wenn er seine Hand wegnimmt, bin ich nichts. In ihm bin ich alles. Aber wir müssen auch lernen, dass wir aus der Vergebung heraus leben. Das ist wichtig. Was, du bist so lange Christ und machst noch diese Sünden? Gott sagt dir das nicht. Du kannst zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, ich habe wieder versagt. Es gab Menschen in meinem Leben als Christ, wo ich gedacht habe, nun, wie soll ich das ausdrücken? Kennt ihr das? So den Hals ein bisschen länger machen und so. Und da habe ich gesagt, Herr, was bin ich für ein Mensch? Vergib mir. Ich lebe heute noch aus der Vergebung heraus. Das heißt nicht, dass ich sündige, bewusst, aber es kommt immer wieder vor. Frau sagt ein verkehrtes Wort. Ich bin ja so heilig. Frau, vergib mir bitte. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen müssen. Auf der einen Seite, Gott schüttet seine Liebe in unser Leben aus. Auf der anderen Seite möchte er aber, dass unser Leben weitergeht. Dass es nicht stehen bleibt. Und wenn wir mit ihm weitergehen wollen, dann müssen wir auch lernwillig sein. Manchmal auch irgendwo hingehen, um Vergebung bitten. Oder vielleicht auch wieder gut machen. Ich bin mal zu einem Bruder hingegangen. Geschwister haben zu mir gesagt, Mensch, schreib doch noch zu dem Buch, noch wie es dir als Christ gegangen ist. Und der Bruder hat gesagt, du, die Buchholzbeule musst du erwähnen. Da hatte ich den Führerschein gemacht gehabt, frisch, und bin einkaufen gefahren, durfte seinen Opel Kadett nehmen, so ein schöner gelber, nicht mehr ganz neu, aber trotzdem. Und damals beim Tengelmann gab es da so eine Tankstelle und die hatten so eine riesengroße Glocke an der Seite. Wenn Alarm ist, dann wäre die losgegangen. Wenn jemand daneben dran gestanden wäre, der wäre taub geworden. Und ich habe gezahlt, fahre mit dem Auto so rum und ich denke, oh, was ist das denn? Und bin dann ein Stück weitergefahren, dann gucke ich in den Spiegel, dann steht meine Fahrertür so komisch. Ich denke, oh, da muss man zurückfahren. Bin ich zurückgefahren, habe geguckt, da hat es die ganze Fahrertür verbogen. Durch diese Glocke, weil ich einfach zu früh nach links gefahren bin. Ich habe mit der Dame dort gesprochen, sagt sie, der Glocke ist nichts passiert, ihr Auto ist eher kaputt. Und dann bin ich in den Hof gefahren von der Gemeinde, habe gesagt, Jürgen, dein Auto hat die erste Buchholzbeule. Sagt er, ja? Sag ich, ja. Komm raus, guck dir es an. Der kommt raus, guckt sich die Beule an und war stocksauer. Ich habe nicht verstanden, warum ist er denn sauer? Ist doch mein Bruder, der ist doch Christ, der muss doch vergeben. Der hat mit mir erstmal gar nicht mehr geredet. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So, ne? Dann hat jemand anders die angeguckt und hat gesagt, wer war das? Sag ich, ich. Hast du die Polizei geholt? Nein. Was hat der Jürgen gesagt? Der hat mit mir nicht gesprochen. Sag ich, oh, da hast du aber Glück gehabt. Und dieser Jürgen hat gesagt, diese Buchholzbeule. Irgendwann später bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du Jürgen, vergib mir, ich habe dich verurteilt. Ich konnte nicht verstehen, dass du mir nicht vergeben hast mit dieser Buchholzbeule. Ich dachte, du kommst genauso fröhlich raus wie ich und sagst, ach ja, die erste Beule. Weißt du, wir können manchmal sein wie ein Elefant im Porzellanladen. Erwarten von den Geschwistern, dass sie die Scherben aufsammeln. Aber wir sollten vielleicht auch auf die Idee kommen, hinzugehen und zu sagen, du, vergib mir. Oder das eine oder andere Wort ist mir herausgerutscht. Vergib mir, war nicht so gemeint. Ich bin auch zu meinen Kindern manchmal hingegangen und habe gesagt, du, vergib mir, das ist von mir verkehrt gewesen. Dann war ein sehr geschätzter Pastor von mir, den ich sehr geschätzt habe. Irgendwas war zwischen ihm und mir. Er hat mich nicht gefördert. Wenn ich mal predigen durfte, dann im Höchstfalle 20 Minuten. Und ich wusste einfach nicht, was los ist. Dann Jahre später kam mir ins Herz, wenn du ins nächste Mal siehst, bittest du einfach um Vergebung. Ich war mir keiner Schuld bewusst, aber okay. Ich bin hingegangen, habe gesagt, Bruder, so und so, bitte vergib mir, wenn ich irgendwo verkehrt war. Ja, ich vergebe dir gerne. Dann noch ein, zwei Mal, bitte vergib mir wirklich. Ich meine es von ganzem Herzen. Dann guckt er mich an und sagt, du, ich war auch nicht immer richtig, bitte vergib du mir auch. Beim nächsten Mal haben wir uns beide von ganzem Herzen vergeben und die Welt zwischen uns war wieder völlig in Ordnung. Ich weiß bis heute nicht, was damals gewesen ist. Aber ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, bitte vergib mir. Und beim dritten oder vierten Mal hat er dann auch angefangen, du vergib mir bitte auch. Und das hat dafür gesorgt, dass wir wirklich wieder wie ein Mann gemeinsam für den Herrn arbeiten konnten. Und Gott hat mein Herz gesehen. Meine Überlegung, das sage ich ganz bewusst hier in diesem Raum, weil ich glaube, dass der Geist Gottes einen inspiriert. Meine Überlegung ist vielleicht die, kann es sein, dass du mit einer Person, mit irgendjemandem in Unfrieden lebst und Gott einfach zu dir sagt, geh hin, bitte um Vergebung, damit die erste Brücke wieder gebaut ist. Damit wir den ersten Schritt machen und der Geist Gottes segnet die weiteren Schritte. Könnte es sein, dass das in deinem Leben vielleicht der Fall ist? Nur mal so zum Nachdenken. Wenn du nach Hause kommst, kannst du gerne weiter nachdenken. Aber ich will dir etwas sagen. Du fängst damit etwas an, wo Gott eine Segenstür öffnet, die man nicht vorhersehen kann, wie groß der Segen wird. Das Thema heute ist, ich bin entschieden. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, Herr, wenn du mich an Nordpol schickst, dann gehe ich dahin, sondern es geht darum, Herr, ich bin entschieden, mein Leben auch in Ordnung zu bringen im Namen meines lebendigen Gottes. Auch einmal den ersten Schritt zu machen, auch wenn der Gegenüber eigentlich den ersten Schritt machen sollte. Hat nicht Gott seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen? Was möchtest du mit dieser Liebe machen? Kann das Team hier hochkommen? Ich habe heute, also für heute Morgen, ein spezielles Wort bekommen, aus Jesaja, das möchte ich hier direkt weitergeben. Jesaja 6, Vers 8. Ich hörte eine Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier geht es um die Berufung von Jesaja. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott heute zu dir persönlich sagt, wen soll ich senden? Er meint damit nicht unbedingt, dass du als Missionar weggehen sollst, sondern er meint, da wo du bist, kann ich dich da wirklich hinsenden. Und er stellt dir diese Frage. Können wir bitte alle aufstehen? Du hast einige Beispiele aus meinem Leben gehört. Ich möchte dazu sagen, sie haben mich nicht größer gemacht, aber meinen Gott größer gemacht. Vielleicht hast du in deinem Leben Beispiele, wo du denkst, du solltest handeln. Hier bin ich, sende mich. Spürst du den Ruf Gottes in deinem persönlichen Leben? Für die Situation, wo du bist. Möchtest du da, wo du bist, für Gott mit deinem Leben eintreten? Nicht nur mit dem Mund, sondern mit deinem ganzen Lebenswandel. Gott fragt dich heute, welche Antwort gibst du ihm gegenüber? Ich habe heute hier geschrieben, heute ist dein Tag. Solltest du dein Leben Jesus noch nicht übergeben haben, dann mach das. Übergib dein Leben Jesus. Aber wenn du dein Leben Jesus übergeben hast und ihm gehörst, dann möchte ich dir einfach eine Frage stellen, wie gehst du mit seinem Ruf um? Möchtest du mehr von Gott? Möchtest du sagen, Herr, wo ich bin, da wirke du, geh du mit mir. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ich möchte ein kleines Geheimnis verraten. Ich werde dieses Jahr 72 und ich sage das heute noch, Herr. Mein Leben soll dir gehören, denn du bist der Einzige, dem es lohnt, nachzufolgen. Und wenn es geht, Herr, sende mich, wo du hin willst. Und glaub mir, ich werde dahin gehen, wo Gott es sagt. Ich habe lange Zeit gesagt, Herr, ich gehe überall hin, bloß nicht zu den Eskimos, da ist mir es zu kalt. Und beim Gebet habe ich immer gespürt, irgendwo ist eine Wand. Dann wurde mir klar, das war meine Begrenzung. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es sein muss, auch zu den Eskimos. Gott hat mich Gott sei Dank nicht zu den Eskimos geschickt, sondern ganz woanders hin. Und ich könnte hüpfen und springen vor Freude. Welche Antwort möchtest du Gott heute Morgen geben? Ich verspreche dir eins, wenn du sagst, Gott, hier bin ich, sende mich, musst du damit rechnen, dass du die Wunder Gottes erlebst, dass du in Situationen kommst, wo du denkst, sowas kann mir nie passieren. Wie konnte ich da nur hineinkommen? Hinterher sagst du, oh Gott, habe ich einen mächtigen Gott. Ihr Lieben, ich möchte zum Schluss beten. Wer sagt hier, Herr, gebrauche mich, dann heb deine Hand, dass ich dich mit einschließen kann. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, du siehst die Hände, du siehst die Herzen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, nimm dieses Jahr an. Durchströme du jeden Einzelnen von ihnen, Herr. Und lass sie einfach spüren, dass du auf dem Plan bist, Herr. Herr, dass du dieses Jahr angenommen hast. Und du schaust nicht aufs Alter, sondern auf die Herzenseinstellung. Halleluja. Und ich danke dir, dass du jeden berührst. Heiliger Geist, geh durch die Reihen. Berühre du jeden Einzelnen. Halleluja. Ich soll dir vom Herrn sagen, er kennt dein Herz. Er weiß, wo du träumst und was du gerne möchtest. Du sollst eines wissen, wenn du Ja zu Gott sagst, wirst du die Wunder Gottes erleben. Es wird nicht immer leicht sein, aber Gott wird immer bei dir sein. Und er wird dir mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Aber er wird dich immer wieder fragen, willst du für mich gehen? Heiliger Geist, durchströme du diese Schwester, berühre du sie. Und ich danke dir, dass du sie an die Hand nimmst und führst da. Wir haben einen Gott, der unsere Herzen kennt, der weiß, was jeder Einzelne wünscht. Gott wird euer Leben verändern. Er sieht euer Herz. Er sieht, wo ihr durch Täler gegangen seid. und er wird euch wiederherstellen. Er wird euch segnen und verlasst euch drauf. Gott wird eure Herzen berühren und auf neuen Grund stellen. Und Gott sagt zu euch, ich bin der Lebendige. Ich habe euer Leben in meiner Hand und ich werde euch führen. Und wenn ihr ja weiterhin zu mir sagt, werdet ihr die Herrlichkeit des lebendigen Gottes erleben. Heiliger Geist, durchströme du auch sie. Heile da, wo Heilung notwendig ist. Komm mit deinem Feuer in ihr Leben hinein. Lieber Herr, und ich danke dir, dass du Gnade gibst. Berühre du sie. Gott sieht euch beide. Er sieht euer Herz. Und er sagt zu euch, ich habe gesehen, wie ihr gekämpft habt. Ich hab gesehen und gehört, wie ihr gesagt habt, Herr, wie kann das nur sein? Aber ich sage euch, es kommt die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes in eurem Leben ganz neu durchbricht. Da, wo Enttäuschungen sind, Verletzungen, werde ich euch heilen und ich stelle euch auf neuen Grund. Nichts von euren Gebeten ist vergessen. Ich werde zu meiner Zeit segnen. Aber ich werde so segnen, dass ihr das erlebt. Vor allen Dingen sollt ihr aber persönlich wissen, ich liebe euch. Und ich werde euch berühren, stärken und kräftigen. Ich verstehe eure Herzen, eure Bedenken. Aber ich bin es, der euch geführt und geleitet hat. Und ich werde euch auch weiterführen und mit meiner Geborgenheit umgeben. Heiliger Geist, durchströme du diese zwei, Herr. Herr, ich danke dir, dass du es tust. Lass du Ströme lebendigen Wassers fließen in sich hinein, in das Haus, in alle Bewohner, die da hineinkommen, Herr. Und ich danke dir, dass du es tust, Herr. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich habe dein Leben gesehen und dein Herz gesehen. Du sollst wissen, ich habe mich sehr gefreut. Ich bin bei dir, wenn du in deinem Zimmer betest. Und ich bin bei dir gewesen, wo Nöte waren. Aber für dich bricht die Zeit des lebendigen Gottes an, die Herrlichkeit Gottes. Du sollst wissen, dass ich dich berufen habe und dich immer noch liebe. Und ich werde meinen Segen in dein Leben hineinsetzen. Kein Gebet ist verloren gegangen. Und ich habe auch gesehen, welche Wünsche und Träume du gehabt hast, aber du sollst eines wissen. Ich werde dir über Bitten und Verstehen geben. Herr Jesus Christus, berühre du meine Schwester. Segne du sie, Herr. Gib ihr neue Gnade und Kraft, Herr. Wenn sie in ihr Zimmer geht, Herr, lass sie hineingetaucht sein in die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und ich danke dir, dass du sie segnest im Namen Jesu. Halleluja. Habe ich noch ein, zwei Minuten? Ja. Ihr Lieben, wir haben Verwandte und Freunde, die vielleicht noch nicht gläubig sind, für die wir beten. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis geben, weil ich glaube, dass Gott euch da ermutigen will. Mein Bruder, dem ist damals Satan persönlich begegnet. Und als ich mich bekehrt habe, hat er sich bekehrt und hat gesagt, du, die können predigen, was sie wollen, wenn ich dein Leben sehe. Das ist die größte Predigt für mich. Aber er hat diese Begebenheit nicht bekannt. Und ich habe immer wieder für ihn gebetet, mehr als 40 Jahre. Und nichts ist geschehen. Dann ist er krank geworden. in ein Haus für psychisch Kranke hineingekommen. Und er war immer der Große, der das große Geld gemacht hatte und so. Und wenn ich ihn besucht habe und gesagt habe, darf ich für dich beten, sagte er, du, ich habe mich mit Goethe und mit Beethoven gestern unterhalten, mit den größten Köpfen, ich brauche dein Gebet nicht. Und dann kam er in Intensivstation und ich dachte, Herr, ich möchte ihn gerne im Himmel sehen. Sein Gesundheitszustand war so, dass ich nicht mehr verstehen konnte, was er sagt. Wir haben unser Ohr an seinen Mund gehalten. Wir konnten es nicht mehr verstehen, wenn er uns was mitteilen wollte. Und dann habe ich ihn mal alleine besucht, habe meinen Stuhl an sein Bett und habe gesagt, so Erich, du siehst, was der Teufel mit deinem Geld gemacht hat und wie Gott mich gesegnet hat. Halleluja. Heiliger Geist, durchströme du, meine Schwester. Komm gerade jetzt und segne. Stell du wieder her, Herr, und gib du wirklich nicht nur neue Hoffnung, sondern neue Kraft und Zuversicht. Halleluja. Durchströme du sie, Heiliger Geist. Berühre du, heile da, wo Heilung notwendig ist. Trenne, wo Trennung notwendig ist. Im Namen Jesu rufe ich Freiheit aus. Nach Geist, Seele und Leib. Und ich segne dich im Namen Jesu. Amen. Ich würde nachher gerne mit dir reden, ja? Okay. Und dann habe ich mich da ans Bett gesetzt und habe gesagt, so Erich, du siehst, was der Teufel gemacht hat und wie Gott mich gesegnet hat. Ich gebe jetzt an, ein Lebensübergabegebet bete ich jetzt, ein Befreiungsgebet. Und wenn du mitgebetet hast, dann sage laut und deutlich Amen. Ich habe gebetet, Entsagegebet, Lebensübergabegebet und habe Amen gesagt. Vom Bett von meinem Bruder kam ein deutliches Amen. Das war das letzte Wort. Das war das letzte Wort, was ich von ihm gehört habe. 2 oder 3 Wochen später ist er heimgegangen. Was will ich damit sagen? Du, gib die Hoffnung nicht auf. Egal, wie schlimm es ist, im allerletzten Moment kann Gott diese Person noch zu sich rufen. Ich habe es erlebt und ich weiß, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wenn du keine Hoffnung hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, gib deine Hoffnungslosigkeit Gott ab. Er hofft für dich. Lasst uns nochmal aufstehen kurz. Und ich möchte fragen oder einfach sagen, wenn du Verwandte hast, Freunde, die nicht gläubig sind, dann heb jetzt deine Hand zum Herrn hin und ich werde dafür beten, dass Gott einhofft. Heiliger Geist, du siehst die Hände. Ich bitte dich, lass du Ströme lebendigen Wassers fließen in jedes einzelne Leben hinein und wirke du an den Verwandten und Freunden, dass sie dich erkennen, dass sie wirklich Ja zu dir sagen und gerettet werden. Lieber Herr, ich muss gestehen, ich habe damals kaum Kraft gehabt, aber du bist derjenige, der wirkt und handelt. So segne du jedes Einzelne jetzt. Ich bitte dich, dass du wirklich die Familienangehörigen berührst, die Freunde berührst, dass sie dich erkennen. Halleluja. Gott ist noch nicht ganz fertig. Euch beiden soll ich noch sagen, Gott sieht euer Leben. Da, wo ihr innerlich verzweifelt seid, wird er euch wiederherstellen. Er sieht, was ihr euch wünscht und was ihr euch sehnt. Und ich kann euch sagen, vertraut ihm. Er wird euer Leben segnen, aber er wird euch nicht zwingen. So kommt wie Kinder zu ihm. und ihr werdet erleben, dass er seine Liebe durch euch ausschüttet in die Welt hinein. Aber als erstes, und das ist wichtig für euch, sollt ihr wissen, er wird euch als erstes segnen, dass ihr überfließend seid und gar nicht mehr schweigen könnt, weil Gott in euch wirkt. Heiliger Geist, du kennst jedes Einzelne von ihnen. Berühre du sie. Wirke du in ihrem Leben, Herr. Lass wirklich überströmend deinen Segen fließen in ihr Leben hinein, dass es so überquillt, dass sie es gar nicht mehr zurückhalten können. Ich danke dir, dass du es tust. Halleluja. Ich möchte dann zum Schluss kommen und möchte eines noch sagen für die Alten oder Älteren. Ihr Lieben, niemand ist zu alt, um zu Gott zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Er kennt jeden Einzelnen von uns und das ist nicht mit dem drohenden Zeigefinger, sondern mit der Liebe Gottes angefüllt. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, welche Kämpfe und Anfechtungen du hast. Und du sollst eines wissen, Gott ist in deinem Leben. Und wenn du zu ihm Ja sagst, wirst du erleben, dass er dich durchträgt. Können wir zusammen vielleicht das Lied singen? Ich bin entschieden.
Ja.
Dankeschön.